Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Schräglage, der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Motorsporttotal.com-Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann. Auf meinsportpodcast.de.
13.000stel. So groß war der Vorsprung von Alex Rins beim Grand Prix in Silverstone am gestrigen Sonntag vor Marc Marquez, der allerdings jetzt, das können wir mit ziemlicher Sicherheit sagen, Weltmeister werden wird, weil sein härtester Verfolger Andrea Dovizioso in der ersten Runde ausgeschieden ist. Es gab viel zu besprechen und es gibt viel zu besprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schräglage, unserem Motorrad-Talk hier auf meinsportpodcast.de, den wir immer in Zusammenarbeit und Kooperation mit motorsporttotal.com machen. Und da sind unsere beiden Experten her. Wie immer Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann. Hallo ihr beiden.
Hallo, servus.
Servus zusammen.
Gerald, als ich gestern die letzte Kurve gesehen habe vom MotoGP-Rennen, ist mir ein lautes Boah entkommen, beziehungsweise entfleucht. Was war bei dir los? Wie hast du die letzte Kurve wahrgenommen?
Ja, es war halt total dramatisch und ich glaube, es hat nicht nur dich von den Sesseln geholt, sondern eigentlich alle, die da zugeschaut haben vom Fernseher auf den Tribünen in Silverstone. Ein unglaubliches Finish wieder. Ja, wir haben jetzt vor zwei Wochen in Spielberg gehabt die Situation, dass Dovizioso den Marquez in der letzten Kurve noch besiegt hat und jetzt hat es Alex Rins geschafft. Also zwei Rennen mit einem absolut irren Finish, ja, zum Schluss. Es ist wirklich beste Werbung für den Sport, geile Szenen, richtig, richtig cool, unterhaltsam.
Was war deine Reaktion, Ruben, nach der letzten Kurve?
Ich hätte tatsächlich auch nicht gedacht, dass Rins noch vorbeikommt. Also, dass Marquez sich da wieder in der letzten Kurve, naja, abkochen lässt, kann man nicht sagen, weil er hat schon dagegen gehalten, aber dass Rins wirklich nochmal so durchzieht hinten raus, das hat mich schon überrascht. Und ja, ich weiß meine exakte Reaktion jetzt nicht mehr, ob ich auch Bohr gerufen habe, aber ich war auf jeden Fall im ersten Moment doch stark fasziniert, wie er da noch vorbeigekommen ist, ja.
Ja, wir reden jetzt gerade noch über die letzte Kurve, aber wir müssen natürlich über das ganze Rennen sprechen. Alex Rins hat das Rennen gewonnen, aber es hatte sich erst gar nicht so richtig abgezeichnet. Wir müssen, bevor wir auf das ganze andere noch zu sprechen kommen, müssen wir auf die erste Kurve zu sprechen kommen, in der nämlich der große Konkurrent von Marc Marquez ausgefallen ist, Andrea Dovizioso, und Fabio Quartararo hat es dort zerlegt. Gerald, was ist da vorgefallen, gleich in der ersten Kurve?
Ja, beim Start wissen wir, dass immer viel passieren kann, wenn die Motorräder so nah beisammen sind. Und eigentlich hat der Rins am Ausgang von der Kopfkurve, der ersten Kurve, einen leichten Rutscher gehabt. Dann hat Quartararo darauf reagiert, hat das Gas zugedreht, aber war angeblich im zweiten Gang statt im dritten. Und da hat dann die Traktionskontrolle nicht eingegriffen und er ist gestürzt. Und Dovizioso, der dahinter kommt, hat einfach überhaupt keine Chance zum Ausweichen und ist voll in das Motorrad von Quartararo gekracht. Extrem orge, wilde Szenen, die wir da gesehen haben. Ja, die Fahrer sind da, vor allem Dovizioso, da durch die Luft geflogen. Motorräder haben angefangen zu brennen. Zum Glück ist eigentlich alles relativ glimpflich ausgegangen. Ich meine, es werden beide ihren Körper spüren, weil Prellungen, blaue Flecken haben sie sich genug zugezogen dabei. Dovizioso wurde dann noch im Krankenhaus auch untersucht, Quartararo auch, wegen Verdacht auf Gehirnerschütterung, weil er sich im ersten Moment nicht wirklich erinnern konnte, was eigentlich passiert ist. Er hat zuerst angeblich gedacht, dass er einen Fehler gemacht hat und gar nicht realisiert, was wirklich passiert ist. Und Quartararo hatte auch angeblich dann Schwindelgefühl und da muss man eben Vorsorgeuntersuchungen machen und sollen beide eine leichte Gehirnerschütterung haben, aber eigentlich soweit okay sein. Also haben alle nochmal Glück gehabt in der Situation. Für Dovizioso ist es natürlich für die Weltmeisterschaft natürlich bitter, weil im Prinzip ist es jetzt endgültig vorbei. Ja, ich glaube, das ist, kann man realistisch gesehen so sagen. Auf der anderen Seite, wenn er jetzt nicht von Startplatz 7 losgefahren wäre, sondern vielleicht aus der ersten Reihe, wäre es dazu gar nicht gekommen. Ja, also das zeigt halt auch, dass das Qualifying einfach extrem wichtig ist, weil Marquez ist immer vorne und ist eigentlich nie in solche Situationen unschuldig verwickelt gewesen. Also das gehört auch dazu. Aber wie gesagt, zum Glück ist alles relativ glimpflich ausgegangen.
Ja, alles relativ glimpflich. Finde ich tatsächlich einen wichtigen Punkt, den Gerald gerade angesprochen hat. Das war nämlich auch das Erste, was mir dabei durch den Kopf gegangen ist, dass Dovizioso natürlich einerseits in der Situation selbst keinen Fehler gemacht hat. Aber wie Gerald ganz richtig gesagt hat, am Ende war es halt dieser 7. Startplatz, der ihn im Prinzip erst in diesen Zwischenfall verwickelt hat. Weil wenn du halt wie ein Marc Marquez immer aus der ersten Reihe startest, dann ist halt das Risiko auf so einen Zwischenfall deutlich geringer. Wir hatten ja schon mal ein ähnliches Beispiel in dieser Saison in Barcelona, als Lorenzo damals den Fehler gemacht hat und auch gleich noch drei andere Fahrer abgeräumt hat. Und auch da ist Marquez ja der einzige Top-Pilot gewesen, der am Ende durchgekommen ist, weil er eben ganz vorne war. Und das zeigt wirklich, wie wichtig es ist, das sagen die Piloten ja auch immer selbst, dass man wirklich im Qualifying zumindest in den ersten beiden oder halt wirklich im Optimalfall in der ersten Reihe steht, damit man eben genau in solche Szenen nicht verwickelt wird, weil gerade der Start ist bei einem Rennen einfach mit die gefährlichste Situation und je weiter du hinten stehst, desto größer ist einfach das Risiko, dass irgendwas passiert.
Es war ein sehr spektakulärer Unfall und Gerald hat es gesagt, Motorräder haben gebrannt, Leute sind durch die Luft geflogen. Es ist jetzt so ein bisschen Glück, dass das nächste Rennen 3 Wochen noch hin ist, dass die beiden Dovizioso und Quartararo sich so ein bisschen auch ihre Wunden lecken können, oder Gerald?
Ja, definitiv. Wir haben Ende der Woche einen 2-tägigen Test in Misano mit allen Teams. Es war jetzt zu hören, dass beide eventuell doch dort fahren wollen werden, aber ob das jetzt so wirklich passieren wird, bleibt abzuwarten. Ich glaube, es wäre besser, wenn beide sich jetzt die Pause gönnen, 2 freie Wochenenden einfach nehmen und sich erholen, um dann in Misano wieder anzugreifen. Weil wir dürfen nicht vergessen, wir haben jetzt noch Misano und Aragon und dann nachher kommen die 4 Überseerennen, die ja auch körperlich anstrengend sind, mit den langen Flügen, mit den Zeitunterschieden, mit Temperaturunterschieden und so. Also da kommt nach einer schon relativ langen Saison noch eine zusätzliche körperliche Belastung im Herbst dann dazu. Und da ist eigentlich jeder Tag Pause gut, glaube ich, wenn man jetzt so einen schweren Sturz gehabt hat.
Und wahrscheinlich wäre das noch ein bisschen was anderes, wenn Andrea Dovizioso nur 20 Punkte hinter Marc Marquez wäre, oder?
Ja, ich glaube schon. Ja, also wenn du jetzt weißt, okay, ich kann jetzt wirklich Weltmeister werden, dann gehst du halt nochmal ein ganz anderes Risiko ein, als wenn du weißt, du kannst eigentlich eh nicht wirklich mehr Weltmeister werden. Das ist sicher auch ein Unterschied. Dovizioso hat jetzt nach dem Rennen nicht direkt drüber gesprochen, wie das aus seiner Sicht alles war, weil er eben im Krankenhaus war und untersucht wurde und ist dann nach Hause nach Italien geflogen. Also direkte Aussagen von ihm werden wir in den nächsten Tagen wahrscheinlich dann hören, wie er auch die Gesamtsituation betrachtet, aber ich glaube, er ist realist genug, um zu wissen, dass die WM entschieden ist. Ja.
78 Punkte sind es jetzt von Marc Marquez vor Andrea Dovizioso und vielleicht nimmt sich Dovizioso dann jetzt ja wirklich so ein paar Tage frei, damit er dann auch so ein bisschen das auskurieren kann, was ihm passiert ist dort in der ersten Kurve in Silverstone. Der Rest des Rennens bis ungefähr 2 oder 3 Runden vor Schluss, Ruben, das ist gar nicht so spektakulär abgelaufen, oder? Ich meine, wenn wir hinterher auf das Ergebnis gucken, sehen wir natürlich Alex Rins und Marc Marquez, die sich diesen Zweikampf geleistet haben. Aber ansonsten war es relativ wenig, also für MotoGP-Verhältnis relativ wenig Racing, hatte ich das Gefühl. Wie ging es dir?
Genau, also so habe ich es auch gesehen. Es war halt zumindest dahinter dann doch relativ klar sortiert. Maverick Vinales hat sich dann eben absetzen können von dieser Verfolgergruppe hinter Rins und Marquez, die ja schon relativ großen Vorsprung hatten, ist dann da auf Platz 3 so ein bisschen sein eigenes Rennen gefahren. Dahinter dann 4. Rossi, der auch nicht wirklich Druck hatte von hinten. Das heißt, die erste Platzierung, um die dann wirklich noch gekämpft wurde, das war tatsächlich dieser 5. Platz, wobei sich dann auch da Morbidelli irgendwann von Crutchlow abgesetzt hat. Also so die ganz großen Duelle, die gab es nicht. Es war tatsächlich am Ende dann dieses Spitzenduell zwischen Rins und Marquez, was sich aber ja wirklich dann auch erst in den letzten Runden so hochgeschaukelt hat, weil die beiden bis dahin doch sehr taktisch gefahren sind. Marquez, der halt nicht alles rausgehauen hat gleich am Anfang, ein Alex Rins dahinter, der auch gar kein Interesse dran hatte, die Führungsarbeit zu übernehmen, sondern mit diesem 2. Platz erstmal ganz glücklich war. Und dieses Taktieren hat halt dafür gesorgt, dass auf der Strecke jetzt erstmal ja ein bisschen Stillstand war und halt dieses ganz große Duell nicht wirklich entbrannt ist, aber ja, die Schlussphase hat natürlich dann dafür mehr als entschädigt.
Absolut, mehr als entschädigt. Marc Marquez und Alex Rins haben die letzten Runden, haben sie quasi zusammen verbracht. Rins hatte immer wieder versucht, dann auch anzugreifen. Marc Marquez ist ja natürlich auch in dieser Traumsituation, sagen zu können, ich muss nicht unbedingt Erster werden, ich fahre einfach vorne mit aufs Podium und dann kann mir hier überhaupt keiner was. Dieser Eindruck entsteht natürlich dann immer und Alex Rins hat dann irgendwann, hat er so ein bisschen die Chance gesucht, als er dann auch gesehen hat, dass er absolut mithalten kann, oder Gerald?
Ja, absolut. Ja, aber ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass sich Marquez doch extrem geärgert hat, dass er so knapp verloren hat und das zum zweiten Mal hintereinander. Wenn du jetzt ihn ansiehst, er will ja eigentlich immer zeigen, dass er der Beste ist und der Schnellste und jetzt einfach der dominierende Mann ist, auch wenn er ein freies Training beginnt. Ist er nach 2-3 Runden gleich einmal um eine Sekunde schneller als alle anderen, während sich die anderen herantasten müssen und erst dann mit der Zeit näher kommen. Das heißt, er versucht immer einem Rennwochenende auch psychologisch den Stempel aufzudrücken, ja, und den anderen einfach klar zu sagen, ich bin hier der Boss, ja, von der psychologischen Taktik her. Und dass du jetzt dann zweimal so knapp verlierst, das wird ihn sicher ärgern, ja, weil das ist halt die Racer-Mentalität, die in ihm steckt. Ist halt groß, ja, das wissen wir alle. Auf der anderen Seite, na klar, hast du recht, ja, für ihn geht es um den WM-Titel. Er hat schon in Österreich gesagt, ja, er kann auch ein paar Rennen verlieren. Wenn er am Ende Weltmeister ist, ist das dann okay. Jetzt ist halt zweimal ihm passiert, dass es knapp ist, aber Rins ist nicht sein Gegner in der Weltmeisterschaft. Genau. Und ob er jetzt hier 5 Punkte mehr oder weniger hat, macht jetzt für ihn nicht so den großen Unterschied aus, weil vor allem er hat gewusst, dass Dovizioso draußen ist. Und er hat ja auch von der Renntaktik her gemeint, er hat dann gesehen, dass die Yamahas wieder näher kommen, vor allem Vinales, und er wollte halt dann wieder das Tempo anziehen und vorne sein, dass er die abschütteln kann, dass die sich nicht einmischen und dann wieder im schlimmsten Fall Dritter oder so. Und würde weitere Punkte verlieren, was ihm vielleicht auch nicht wirklich wehtun würde bei seinem Vorsprung, aber trotzdem mehr ärgern würde. Und ja, also für die WM kann er mit dem zweiten Platz sicher leben, ja. Auf jeden Fall, weil es wird bald die Entscheidung geben. Ja.
Ja. Rins hat in der vorletzten Runde richtig angegriffen, Ruben, und er hat hinterher zugegeben, dass er zu dem Zeitpunkt dachte, dass er in der letzten Runde sei. Ist ihm nicht zum ersten Mal passiert, du hast es eben schon auf Twitter dann auch gezeigt, dass es ihm schon mal passiert ist, dass er nicht die Runden am Ende gezählt hat, aber ist das vielleicht sein Angriff in der vorletzten Runde und der Angriff dann in der letzten Runde, ist ihm das vielleicht sogar so ein bisschen zum Vorteil gereicht, weil er nämlich auf zwei verschiedene Arten und Weisen angegriffen hat an Marc Marquez Stelle?
Tatsächlich, ich habe es während des Rennens auch nicht bemerkt, dass er sich da verschätzt hat. Also ich habe wirklich genau das gedacht, was du auch gerade gesagt hast, nämlich, dass er quasi, das machen die Piloten ja gerne mal, dass man eben in der vorletzten Runde mal austestet, wo könnte es vielleicht gehen, und dann eben wirklich in der letzten Runde auch mit letztem Risiko dann reingehen in die Situation. Ob ihm das jetzt im Endeffekt geholfen hat, das weiß ich nicht, aber ich habe, wie gesagt, persönlich nicht gemerkt, dass er da eigentlich einen Fehler gemacht hat. Das war ja wirklich eine ganz lustige Geschichte. Damals noch zu Moto3-Zeiten vor 5 Jahren war das, als er wirklich auf die Art und Weise mal einen Sieg verloren hat, weil er sich eben verzählt hat, einfach was die Runden angeht. Da hat er schon gejubelt und dann hat er gemerkt, oh, das Rennen ist noch gar nicht vorbei, und dann ist er am Ende 9. statt 1. geworden. Glücklicherweise für ihn hat er es halt dieses Mal dann gerade noch rechtzeitig gemerkt, eben durch die Tatsache, dass Marquez weiter am Gas geblieben ist, und dann hat er gemerkt, okay, der zieht weiter durch, dann gibt es offenbar doch noch eine Runde. Ist natürlich immer kurios, dass sowas passiert. Umso kurioser natürlich, dass er das Ding am Ende tatsächlich noch gewonnen hat. Wie gesagt, ob ihm das jetzt geholfen hat, ich weiß es nicht, aber da er am Ende Erster geworden ist, scheint es ja zumindest kein so großer Nachteil gewesen zu sein.
Was war die entscheidende Situation, dass Alex Rins da in der letzten Kurve dann noch dieses Überholmanöver, oder dass er es noch hinbiegen konnte, beziehungsweise dass es dann auch geglückt ist, weil vorher hat er es ja auch ein, zweimal versucht, dann auch Marquez zu überholen, der konnte dann immer wieder kontern. In der letzten Kurve kann man natürlich dann nicht mehr kontern, aber Gerald, woran lag es, dass Alex Rins am Ende dann wirklich diese 13.000stel noch rausfahren konnte?
Naja, du hast eigentlich schon in den letzten 2-3 Runden gesehen, dass er immer noch viel Edge-Grip hatte. Also wenn er in Schräglage war, extrem viel Traktion hatte und da auch immer wieder auf Marquez aufschließen hat können. Und in der vorletzten Runde, du hast es angesprochen, hat er es in der Woodcourt außen probiert. was dann nicht ganz geklappt hat, aber da hatte er auch plötzlich so einen extremen Geschwindigkeitsüberschuss im Vergleich zu Marquez, der auf der anderen Seite dann schon ein bisschen mit den Reifen zu kämpfen hatte, weil er eben auch sehr viel Führungsarbeit geleistet hat im Rennen, und das hat am Ende eben etwas Traction halt gekostet. Und wenn du dir anschaust, die Wiederholung, Rins hat die Woodcourt dann echt gut vorbereitet. Also er hat echt einen Bogen genommen, um dann wirklich nach innen reinzustechen, um den Speed mitzunehmen und die Traktion, die er noch gehabt hat, voll auszunutzen. Gleichzeitig hatte Marquez, das siehst du auch schön in der Helikopterperspektive von oben, einen ganz leichten Rutscher und hat dann ganz bisschen minimal Vortrieb verloren. Und dann ist Rins direkt daneben durch und dann hast du diesen Geschwindigkeitsunterschied gehabt, der den Unterschied dann ausgemacht hat. Also es war Spitz auf Knopf für beide, natürlich. Diesmal hat es, wie gesagt, Rins perfekt vorbereitet gehabt, die Kurve. Und ich glaube schon auch, dass er durch das Manöver in der vorletzten Runde, wo er es außen probiert hat, dann gesagt hat, okay, jetzt probiere ich es innen, schauen wir mal, was passiert. Weil wenn wir uns zurückerinnern, 2013 herum gab es ein ähnliches Duell mit Lorenzo und Marquez hier in der Kurve, in der letzten Kurve eigentlich. Und da hatte Lorenzo aber schon ein bisschen vorher Brooklands rein in die Woodcourt das Manöver gesetzt. Ja. Und Marquez konnte dann nicht mehr direkt raus beschleunigen. Aber es war so eine ähnliche Situation, die man vielleicht mal das Video drüberlegen könnte. Und ja, besseres Ende, bessere Traktion. Und das ist ein Geheimnis von der Suzuki, die wir in diesem Jahr schon öfters gesehen haben, dass gegen Rennende im Vergleich zu den anderen Herstellern immer noch extrem viel Traktion am Hinterreifen hat, ja.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Interception.
Touchdown.
Der Football-Talk mit Sebastian Mühlenhof.
Höre die aktuellsten News aus den NFL-Divisions.
Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Ruben, du hast oder ihr habt auf motorsporttotal.com dann auch so ein bisschen drüber philosophiert. Ist die Suzuki jetzt eventuell schon fürs nächste Jahr WM-fähig? Zu welchem Schluss seid ihr gekommen?
Uff, also wenn du mich persönlich fragst oder wenn wir uns auch mal zurückerinnern hier an die Sendung, ich glaube ja, dass Gerald schon in diesem Jahr relativ überzeugt von der Suzuki war, als wir über die Wintertests hier gesprochen haben und dann ja auch wirklich zu dem Schluss gekommen sind, dass Suzuki mit eben Alex Rins, wenn er eine gute Saison erwischt, wirklich den einen oder anderen Sieg holen kann und vielleicht sogar um den Titel mitkämpfen kann. Tatsächlich, jetzt hat er seinen zweiten Sieg schon geholt und der erste Sieg war ja wirklich, muss man fairerweise sagen, eigentlich ein Geschenk in Austin, als Marquez eben gecrashed ist. Diesen Sieg hat er sich jetzt wirklich selbst einfach verdient. Also sein erster, in Anführungszeichen, richtiger Sieg, wenn man so möchte. Und ich glaube schon, dass die Suzuki ein Motorrad ist, das momentan gerade auch, was die oder das Spektrum der verschiedenen Rennstrecken angeht, dass man da tatsächlich Yamaha einen Schritt voraus ist. Weil es gibt Rennen, wo Yamaha vorne mithalten kann. Aber es gibt mehr Rennen, wo Suzuki vorne mithalten kann. Und ich glaube tatsächlich, dass die Suzuki momentan eines der stärksten Motorräder im Feld ist, weil der Punkt ist halt ganz einfach der, die Honda ist halt ein Motorrad, das haben wir auch jetzt in Silverstone wieder gesehen, die funktioniert halt momentan einfach nur mit einem einzigen Fahrer. Gut, jetzt kann man bei Suzuki sagen, da ist momentan halt auch nur Alex Rins vorne mit dabei, wobei man das auch wieder ein bisschen einordnen muss. Eben Joan Mir war jetzt verletzt, war gar nicht mit dabei. Sylvain Guintoli ist natürlich als Ersatzfahrer auch jemand, der, von dem man nicht erwarten kann, dass er vorne mitfährt. Von daher ist dieses Projekt Suzuki natürlich auch noch in einem ganz anderen Stadium als beispielsweise bei Honda, Yamaha oder auch bei Ducati. Aber ich glaube schon, dass das Motorrad sehr gut ist. Ich glaube auch, dass dieses Motorrad in der Lage ist, theoretisch um den WM-Titel mitzukämpfen. Nur das Ganze steht halt immer alles momentan, so wie ja wirklich alles in der MotoGP, eben unter diesem Zeichen Marquez Honda. Weil ich glaube, solange es dieses Paket gibt, solange Marquez weiter für Honda fährt, und bin sehr gespannt. Es ist ja dann auch im kommenden Jahr beginnen ja dann wieder die neuen Vertragsverhandlungen, dann laufen alle Top-Verträge aus. Ich sag mal so, Marc Márquez wird in einer sehr guten Verhandlungsposition mit Honda sein. Und sofern diese beiden Parteien da weiter zusammenarbeiten, wird es für jeden schwer. Also unabhängig davon, wie gut das Motorrad ist, aber diese Kombination Márquez und Honda zu schlagen. Sicherlich ist Suzuki gerade auch mit Alex Rins in der Position, in der man 2020 drüber nachdenken kann, wirklich vielleicht sogar Hauptherausforderer zu werden von Honda und Márquez. Aber ob es reichen wird, um dieses Paket zu schlagen, schwierig.
Wie siehst du das, Gerald? Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass Alex Rins jetzt so richtig angekommen ist in der MotoGP. Es war sein zweiter Sieg. 2018 ist er WM-Fünfter geworden. 2017 hatte er noch ein paar Probleme, beziehungsweise war sein Rookie-Jahr. Da müssen wir jetzt nicht so hart drüber urteilen. Aber für mich hat sich Alex Rins jetzt absolut in die Premierenabteilung dieser MotoGP vorgefahren, jetzt mit diesem zweiten Sieg. Wie siehst du das? Wie siehst du die Chancen von Alex Rins dann in den nächsten Jahren? Er hat ja noch bis Ende nächsten Jahres Vertrag. Und wie siehst du das rund um die Situation um Suzuki? Weil du warst ja wirklich Fan Anfang des Jahres.
Ja, also ich sehe da wirklich Potenzial und bin auch der Meinung, die ihr beide jetzt gesagt habt. Du musst jetzt auch den psychologischen Faktor sehen, weil er hat jetzt in Austin gesehen, okay, ich kann einen Valentino Rossi besiegen und jetzt, ich kann einen Márquez im Kampf in der letzten Runde besiegen. Das gibt einem noch zusätzlich Selbstvertrauen. Und ich finde, Rins ist eben als Fahrer sicher gereift, aber natürlich, wir hatten auch blöde Stürze in Assen und Sachsenring, also solche Dinge müsste er in Zukunft wirklich vermeiden, weil wir haben oft über die berühmte Konstanz gesprochen, wenn du im WM-Kampf irgendeine Rolle spielen möchtest. Aber da kommt was. Und ich glaube auch Suzuki, da kommt auch was. Die arbeiten akribisch weiter und sie sollten eigentlich beide als Fahrer, als Team, als Techniker einfach diesen Weg weitergehen. Und dann kann sicher mal was kommen. Es ist natürlich sicher so, dass das Márquez die Messlatte ist und das auch absolut bleiben wird. Nur die große Frage ist halt, was passiert dann längerfristig? Weil es könnten Ende nächsten Jahres einige Fahrer ihre Karrieren beenden. Ja, von einem Rossi, einem Dovizioso, einem Lorenzo vielleicht, sogar von einem Cal Crutchlow. Also da kann sehr, sehr viel Bewegung reinkommen. Wer weiß, vielleicht möchte Márquez dann auch mal für KTM fahren oder einen anderen Hersteller. Und wenn Alex Rins und Suzuki hier einfach weitermachen und ihren Weg verfolgen, dann kann sich da schon ein Fenster ergeben, wo sie vielleicht wirklich um den WM-Titel kämpfen können und vielleicht sogar gewinnen können in den nächsten 2-3 Jahren irgendwann. Ja, also das könnte ich mir schon vorstellen, ja, dass da sich ein Fenster ergeben könnte.
Ja, Ruben, wie siehst du das? Ist Alex Rins in der MotoGP-Königsklasse angekommen?
Ja, ich glaube, angekommen war er tatsächlich vorher schon. Ja. Also natürlich, was Gerald jetzt gesagt hat, dieser Punkt, dass er merkt, er kann einen Márquez auch auf einer Strecke schlagen. Das ist sicherlich für ihn auch nochmal wichtig in seiner weiteren Entwicklung. Ansonsten sehe ich es ja eigentlich zu 100% wie Gerald. Er hat halt dieses Jahr noch Fehler gemacht, die muss er abstellen. Aber das sind ja Fehler, man darf halt nicht vergessen, Alex Rins ist ja wirklich noch sehr, sehr jung, fährt ja jetzt auch erst im Prinzip seine zweite richtige Saison in der MotoGP. Sein erstes Jahr war ja auch von einer Verletzung geplagt, also nicht wirklich repräsentativ. Und wenn man sich mal zurückerinnert, auch ein Marc Márquez ist ja in seinen Anfangsjahren noch deutlich häufiger gestürzt, als es momentan noch tut. Von daher, das ist, glaube ich, alles in Ordnung. Das ist eine ganz normale Entwicklung, die man als Fahrer eben nimmt. Dass er den Speed hat, das hat er auf jeden Fall jetzt mehr als einmal gezeigt. Und wenn er es wirklich schaffen kann, auch konstanter zu punkten im nächsten Jahr, dann wird er auf jeden Fall auch da ja relativ weit vorne mitmischen. Ich meine, er ist ja auch jetzt aktuell durch diesen Sieg eben in der WM wieder auf Platz 3 nach vorne gekommen. Und ich würde es ihm sogar zutrauen, auch in diesem Jahr noch Vize-Weltmeister zu werden, weil Dovizioso ist jetzt nicht so furchtbar weit weg von ihm. Und auch wenn man mal ja sich so ein bisschen den Trend anschaut bei Ducati, der jetzt, wenn man vielleicht mal das Rennen in Spielberg rausnimmt, nicht unbedingt so weit nach oben zeigt. Das war ja auch jetzt in Silverstone wieder für sie ein ganz schwieriges Rennen. Und auch mit dem Hintergrund der Strecken, die noch kommen, traue ich es ihm da durchaus zu, auch in diesem Jahr noch WM-Zweiter zu werden.
Wir werden sehen. Und das ist ja eine der spannenden Fragen, die wir noch haben im Rest der Saison, weil die Weltmeisterschaft ist jetzt entschieden. Ich glaube, da können wir uns jetzt wirklich festlegen. 78 Punkte hat jetzt Marc Márquez Vorsprung vor Andrea Dovizioso. Selbst wenn er die nächsten 3 Rennen nicht mitfährt, hat er danach immer noch mindestens 3 Punkte Vorsprung. Gerald, gibt es etwas zu Marc Márquez zu sagen, was wir in den letzten Wochen bis jetzt noch nicht besprochen haben. Er hat das Rennen wieder komplett kontrolliert. Ja, er ist am Ende geschlagen worden. Ja, er ist wieder wie in Spielberg geschlagen worden. Aber trotzdem kontrolliert er das Ganze von vorne weg und muss sich überhaupt keine Sorgen um den WM-Titel machen.
Ja, ich glaube, ein Punkt, den Ruben jetzt angesprochen hat, war die Stürze, weil Marquez ist in den vergangenen Jahren extrem oft gestürzt. Er hatte jetzt in Silverstone einen Ausrutscher im Training, in einer langsamen Kurve. Ich glaube, bei 60 km/h oder so ist er weggerutscht. Also total harmlos. Aber davor hatte er den letzten Sturz in Le Mans. Und dazwischen waren 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rennwochenenden, wo er kein einziges Mal gestürzt ist. Das zeigt auf der einen Seite, dass das Honda ihm ein besseres Gefühl vermittelt, weil man arbeitet hier sehr viel mit Gewichtsverteilung, Chassisflex und so, um vor allem beim Vorderreifen den Fahrern ein besseres Gefühl zu vermitteln. Crutchlow jammert da eigentlich immer noch drüber, ist nicht so happy, aber für Marquez scheint es zu funktionieren. Und dadurch, dass seine Sturzrate so nach unten gegangen ist, zeigt das, dass er nicht mehr so extrem ans Limit gehen muss und so extrem attackieren muss in den Kurven. Und ich finde, das ist eigentlich ein relativ interessanter Punkt, ja, der ihm auf der einen Seite zeigt, dass das Honda hier für ihn wirklich den richtigen Weg gefunden hat, um ihm ein besseres Gefühl zu vermitteln.
Und als hätte er nicht schon sowieso ein gutes Gefühl gehabt vor diesem Jahr, wo er doch sowieso die letzten Jahre der beste Fahrer gewesen ist, haben sie ihm vielleicht noch ein besseres Gefühl vermittelt. Ist ja auch eine schöne Geschichte.
Ja, vor allem, du stürzt nicht. Ja. Wenn du weniger stürzt, dann haben die Mechaniker nicht so viel zu reparieren. Du kannst mehr an Details arbeiten und natürlich das Verletzungsrisiko ist geringer. Ja, also das ist natürlich absolut positiv in allen Bereichen. Ja,
ja, absolut. Ruben, natürlich gibt es keine Zweifel mehr an Marc Marquez WM-Titel. Er wird diesen WM-Titel gewinnen, alleine schon, weil er diese Konstanz hat, dass er immer durchkommt und dass er immer dann aufs Podium kommt. Gibt es noch in irgendeiner Weise Dinge, die dich an Marc Marquez überraschen, vielleicht auch nach diesem Rennen in Silverstone?
Puh, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, eigentlich überraschend ist das falsche Wort. Tatsächlich, was Gerald gerade gesagt hat, das war tatsächlich ein überraschender Fakt für mich, weil ich ihn jetzt so auch nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass es da wirklich seit Le Mans auch in keinen Trainings mehr gestürzt war. Ist sicherlich auf den ersten Blick eine kleine Überraschung, aber wenn man mal genau drüber nachdenkt, eigentlich bloß die logische nächste Entwicklung eben, die Marc Marquez ja schon seit Jahren nimmt. Am Anfang ist er, ich habe es gerade angesprochen, häufiger auch in den Rennen noch gestürzt. Er hat dann diese Sturzquote reduzieren können, ist dann häufig immer noch in den Trainings gestürzt, quasi nach diesem Motto, ich gehe in den Trainings bewusst über das Limit hinaus, um eben zu sehen, wo stürze ich und wie weit kann ich gehen. Und jetzt hat er es eben mittlerweile nochmal einen Schritt weitergebracht und stürzt eben jetzt nicht mal mehr im Training. Und das ist halt wirklich für die Konkurrenz, die auch in den kommenden Jahren um den WM-Titel kämpfen möchte, wirklich besorgniserregend, weil wir haben diese Statistik auch schon mal angesprochen, dass Marquez ja in diesem Jahr in jedem Rennen, in dem er ins Ziel gekommen ist, also das sind alle Rennen außer Austin gewesen, ist er immer entweder Erster oder Zweiter geworden. Das heißt, selbst wenn der mal ein schlechtes Wochenende hat, wird er halt immer noch Zweiter. Und das dann hochgerechnet auf eine ganze Saison bedeutet ja nichts anderes, als dass es eigentlich unmöglich für alle anderen ist, im Kampf um den WM-Titel irgendeine Chance zu haben. Weil beispielsweise auch ein Andrea Dovizioso. Natürlich, er ist jetzt in Silverstone gestürzt, aber davon abgesehen fährt er ja auch eigentlich eine gute Saison. Und obwohl diese Saison relativ gut ist, ist halt dieser Rückstand in der WM auf Marquez frappierend. Und das zeigt einfach, wie stark der Typ ist. Und ja, das ist, wie gesagt, auch für die kommenden Jahre, für alle anderen, definitiv ein schlechtes Signal, weil auch das spielt ja damit rein, man hört ja bei Honda nicht auf mit der Entwicklung. Es ist ja nicht so, dass man jetzt an diesem Punkt stehen bleibt und dann sagt man quasi für Ducati, Yamaha, Suzuki und alle anderen, okay, das ist dieser Punkt, an dem Marquez und Honda jetzt sind. Wenn wir da hinkommen, dann sind wir auch so schnell. So funktioniert das ja nicht, weil auch wenn man momentan das Gefühl hat, es funktioniert bei Honda alles perfekt, werden die ja für 2020 nochmal was finden, was sie nochmal besser machen können. Das heißt, es ist eigentlich so ein Katz-und-Maus-Spiel, in dem alle anderen hinterherlaufen. Und das ist wirklich, ich glaube auch, das haben wir hier im Podcast schon mal gesagt, eine Ära, in der wir uns momentan befinden von Marc Marquez, auf die man sicherlich in vielen Jahrzehnten irgendwann mal zurückblicken wird und dann wahrscheinlich erst auch realisieren wird, ja, wie groß diese Leistung ist, die Marquez und Honda aktuell vollbringen.
Alex Rins gewinnt vor Marc Marquez. Marc Marquez jetzt, wie gesagt, mit knapp 80 Punkten Vorsprung in der WM-Wertung. Gerald, um nicht Ruben jedes Rennen nach Yamaha zu fragen, frage ich jetzt dich. Maverick Viñales auf Platz 3, Valentino Rossi auf Platz 4 und Franco Morbidelli auf Platz 5, alle drei Yamahas. Gutes Wochenende, mittleres Wochenende oder ein Wochenende, in dem man mal wieder die Chancenlosigkeit erkannt hat gegen Honda und in diesem Fall dann auch Suzuki?
Ich würde sagen, ein mittleres Wochenende, weil nach dem Training hat man eigentlich gedacht, dass Viñales, vor allem auch Rossi, Quartararo auf jeden Fall, da wissen wir natürlich nicht, wie sein Rennen gewesen wäre, aber dass die hier wirklich um den Sieg kämpfen können, ums Podium auf jeden Fall kämpfen können und richtig gute Chancen haben. Bei Viñales hat es dann funktioniert, er ist vor allem am Ende, wie eben vorne das Duell entbrannt ist, wieder näher gekommen. Eingreifen konnte er nicht. Als dritter Platz ist gut. Also ist absolut wieder ein gutes Ergebnis für ihn. Ich habe mir nur manchmal im Rennen gedacht, was denkt er sich eigentlich, wenn seine Suzuki, für die er ja 2016 den ersten Sieg in Silverstone geholt hat, hier vorne mit Marquez kämpft und er muss gerade sich strecken, dass er gerade noch mitkommt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was er sich da gedacht hat, aber es wär interessant zu wissen. Ja. Ja, Valentino, Reifenverschleiß, Reifen ist eingegangen, das hat ihn eigentlich selber überrascht. Auch Morbidelli hat mit Reifen zu kämpfen gehabt. Deswegen musste Valentino abreißen lassen. Es ist eigentlich schon relativ früh im Rennen, hat man gesehen, dass er den Spin nicht mitgehen kann und ist dann später eben komplett eingegangen und ging eigentlich dann nur mehr darum, ins Ziel zu fahren. Wir wissen jetzt natürlich nicht, wie das Rennen gewesen wäre, wenn Quartararo und Dovizioso dabei gewesen wären. Rossi hatte 11 Sekunden Rückstand. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Quartararo und Dovizioso dazwischen wären und dann wäre Rossi vielleicht nur Sechster geworden. Ja, also dann würde man sicher nicht so euphorisch sein wie jetzt der vierte Platz. Also ich würde es als mittelprächtig bezeichnen, weil ich glaube, er hatte wirklich gedacht, er kann ums Podium kämpfen, was ihm eben nicht der Fall war diesmal.
Ruben, du musst natürlich auch deine Meinung noch zu Yamaha loswerden.
Ja, ich glaube, Gerald hat tatsächlich zu Yamaha alles Wichtige schon gesagt. Ich hätte mich natürlich auch gefreut, wenn Quartararo das Rennen hätte zu Ende fahren können, weil der tatsächlich ja jetzt auf einigen Strecken auch wirklich den Eindruck machte, dass er zumindest so schnell sein kann wie die Werksfahrer oder sogar in der Anfangsphase, wenn er ein bisschen mehr investiert, sogar schneller fahren kann. Ich glaube jetzt nicht, dass er das Rennen gewonnen hätte, aber ich glaube schon, der hätte vielleicht zumindest in der Anfangsphase mit Rins und Marquez mithalten können. Werden wir jetzt halt hinten raus nicht mehr erfahren, aber im Großen und Ganzen sehe ich es wie Gerald. Es war ein mittelprächtiges Rennen für Yamaha. Es ist ordentlich gelaufen. Am Ende auch der Rückstand von Viñales im Ziel weniger als eine Sekunde. Ist sicherlich was jetzt im Gesamtbild nicht so schlecht ist. Nur Fakt ist ja, dass die Ansprüche von Yamaha ja ganz andere sind. Man ist ja nicht angetreten, um zu sagen, hey super, wir haben im Ziel 6/10 Rückstand auf den Sieger und sind Dritter geworden. Der Anspruch ist ja ganz klar, man will wieder ganz nach vorne. Und man will nicht nur Rennen gewinnen, sondern man will auch Titel gewinnen. Und insofern war das natürlich jetzt über die ganze Saison gesehen eines der besseren Wochenenden, was die reinen Platzierungen angeht für Yamaha, aber halt im Gesamtkontext des ganzen Unternehmens doch weit wieder mal hinter den eigenen Erwartungen.
Und ist Ducati an diesem Wochenende so ein bisschen der große Verlierer von Silverstone gewesen, weil Dovizioso ist in der ersten Runde bzw. in der ersten Kurve ausgefallen und dann bester Platz Danilo Petrucci auf Platz 7, danach Jack Miller auf Platz 8, Andrea Iannone auf Platz 10. Ruben, ist Aprilia vielleicht so ein bisschen mit gesenktem Kopf hier weggefahren?
Du meinst Ducati?
Ducati, Entschuldigung.
ja, mit Sicherheit. Also auch da wissen wir natürlich nicht, wo Dovizioso ins Ziel gekommen wäre. Ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der vorne ums Podium mitgekämpft hätte, weil dazu einfach die anderen Ducati-Piloten auch zu weit weg waren. Also Petrucci natürlich, ja, ein siebter Platz am Ende ist natürlich für den auch viel zu wenig. Gerade eben, wenn man bedenkt, dass wir ja wirklich vorne diese zwei Stürze hatten, der wäre also im Normalfall, wenn wir das weiterspinnen, auch nur Neunter geworden. Ich glaube halt wirklich, dass Silverstone noch einfach eine Strecke ist, auf der die Ducati wieder ihre Stärken, anders als natürlich in Spielberg zuletzt, nicht wirklich ausspielen konnte. Es gibt zwar auch in Silverstone diese langen Geraden, wo man mit der Ducati-Power dann ein bisschen was ausrichten kann, aber es geht eben auch sehr viel um dieses flüssige Fahren in diversen Streckenabschnitten und das ist halt genau das, wo Ducati ja nach wie vor Probleme hat und wo eben andere Motorräder wie Suzuki und Yamaha auch ihre Stärken haben und das hat sich eben wieder gezeigt an diesem Wochenende. Von daher glaube ich, selbst wenn Dovizioso ins Ziel gekommen wäre, hätte er sich vielleicht irgendwo so um Rossi und Morbidelli herum einsortiert, also im Optimalfall vor den beiden, dann wäre er Vierter geworden, aber gutes Wochenende wäre das für Ducati ganz sicherlich nicht geworden.
Andrea Iannone, bevor uns die Zuschriften wieder waschkörbeweise erreichen, natürlich auf der Aprilia, Francesco Bagnaia auf der Ducati, dann auf Platz 11. dann, wie gesagt, ein schlechtes Ergebnis für die Ducati. Gerald, gibt es einen Fahrer, über den wir noch sprechen müssen, den wir bis jetzt noch nicht erwähnt haben?
Ja, wir könnten noch auf KTM blicken. Pol Espargaro hat den 9. Platz geholt, war wieder in seinem Bereich quasi, also nach dem technischen Problem in Spielberg hat er wieder Punkte geholt und abgesehen von Spielberg hat er wirklich in jedem Rennen Punkte geholt, was eigentlich eine ziemlich bemerkenswerte Leistung ist, finde ich. Und das ist wieder das berühmte Thema Konstanz, über das wir schon oft gesprochen haben. Auf der anderen Seite, Oliveira war gut unterwegs, Zarco war eigentlich auch relativ gut unterwegs. Er war diesmal nicht so weit hinter Pol Espargaro und ist eigentlich mit Oliveira da mitgefahren. Aber dann hat er bei einem Überholversuch Oliveira abgeschossen. Beide waren draußen und das ist natürlich Worst-Case-Szenario, wenn du deinen Markenkollegen abschießt, vor allem wenn es jetzt darum geht, ob Zarco wieder nächstes Jahr nicht mehr für KTM fahren. Und Oliveira ist eigentlich der Nachfolgekandidat Nummer 1, muss man sagen, obwohl jetzt da noch nicht entschieden ist, ob er wirklich ins Werksteam transferiert wird. Aber von der Leistung her wäre er ja eigentlich der Mann dazu, der das diesen Platz übernehmen sollte. Und dann schießt Zarco ausgerechnet ihn ab, ja. Ja, also das ist natürlich keine glückliche Situation und er hat sich eh gleich entschuldigt, es ist jetzt nichts Grobes passiert, aber man wird jetzt abwarten, wie wir jetzt die KTM-Bosse die Situation bewerten, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das Pit Beirer oder vor allem der Stefan Pierer hier überhaupt nicht zufrieden sind, wenn sie so eine Situation sehen. Wenn es nicht läuft, läuft es halt nicht. Ja. Das ist halt die Situation von Zarco in diesem Jahr. Ja.
Für Zarco läuft es tatsächlich nicht. Für wen es läuft, ist Alex Rins. Der hat nämlich das Rennen von Silverstone gewonnen. Und vor Marc Marquez hat er dieses Rennen gewonnen. Dritter wurde Maverick Viñales. In der Gesamtwertung führt Marc Marquez mit 250 Punkten. Dahinter Andrea Dovizioso mit 172. Alex Rins mit 149. Danilo Petrucci mit 145. Maverick Viñales und Valentino Rossi, die beiden Yamaha-Werkspiloten mit 118 und 116 Punkten auf den Plätzen 5 und 6. Wir kommen gleich zur Moto 2 und Moto 3 und da haben wir nämlich auch noch zwei spannende Rennen zu berichten.
Breakfast at Flushing, die US Open mit Chip and Charge.
Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert
täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf meinsportpodcast.de.
In der Moto 2 ist das Rennen vielleicht um die WM etwas spannender geworden. Augusto Fernandes gewinnt das Rennen und hat es vor Jorge Navarro gewonnen und Brad Binder. Und Ruben, wenn man auf das Rennen der Moto 2 schaut, wird natürlich erstmal der Fakt bewusst, Alex Marquez ist nicht ins Ziel gekommen. Was war da los?
Genau, Alex Marquez ist gestürzt. Er setzt also so ein bisschen seine Serie fort, die er jetzt im Prinzip seit Le Mans schon hat, nämlich entweder gewinnt er oder wird mindestens Zweiter oder halt er stürzt. Und das hat in der Tat natürlich jetzt die WM noch mal ein bisschen offener gemacht. Ja, wir haben es bei seinem Bruder angesprochen, dass er eben diese Fehler momentan einfach nicht mehr macht, dass er den Rivalen nicht den Gefallen tut, noch mal zu stürzen. Sein Bruder ist, jetzt mal wieder mit einem Ausrutscher dabei gewesen, weil für seinen letzten Sturz in Assen hat er ja nicht wirklich was gekonnt. Dieses Mal, ja, wäre es wahrscheinlich auch wieder, so wie in den letzten Rennen, mindestens ein Zweiter oder zumindest ein Podestplatz geworden. Das heißt, er hat mal mindestens 16 Punkte liegen lassen. Macht sich jetzt momentan noch nicht wirklich bemerkbar, weil er halt in der WM immer noch sehr, sehr weit vorne ist. Aber ja, das führt natürlich unter dem Strich dazu, dass es doch wieder ein bisschen spannender geworden ist. Und wir wünschen natürlich nie irgendjemandem einen Sturz. Aber auf der anderen Seite, wenn wir schon in der MotoGP die WM-Vorentscheidung ja eigentlich jetzt schon haben, hoffen wir natürlich, dass es zumindest in den kleineren Klassen sich noch ein bisschen hinauszögert. Und es gibt ja durchaus einige Verfolger, die noch hinten dran sind bei Alex Marquez. Tatsächlich jetzt Augusto Fernandes durch seinen Sieg damit neuer Zweiter in der WM, punktgleich mit Lüthi und Navarro. So ein bisschen das Pech dieser ganzen Situation ist natürlich, dass Tom Lüthi einfach seit ein paar Wochen nicht mehr wirklich gut mit dabei ist, weil der war ja lange, lange Zeit wirklich der Verfolger Nummer 1 von Marquez in der WM. Aber der hängt momentan so ein bisschen durch, was halt dazu geführt hat, dass er diesen Sturz eben auch am Ende nicht wirklich ausnutzen konnte. Bin mal sehr gespannt, ob der im letzten Saisondrittel, muss man ja sagen, nochmal die Kurve bekommt und dann vielleicht auch nochmal Druck machen kann.
Tom Lüthi ist wirklich dann ein bisschen der Verlierer der letzten Wochen gewesen, weil um ihn herum, Augusto Fernandes ist jetzt auf Platz 2 vorgefahren, natürlich punktgleich noch mit Tom Lüthi, aber auch Jorge Navarro hatte gute Wochen jetzt. Die sind beide so ein bisschen an ihm vorbeigezogen. Hast du eine Erklärung, Gerald, warum es für Tom Lüthi in den letzten Wochen nicht gelaufen ist?
Ja, ich habe letztens in Spielberg mit dem Jürgen Ling, mit dem Teamchef, lange drüber geredet, weil auch der Marcel Schrötter tut sich ja auch relativ schwer in letzter Zeit. Es ist schon so, auf der einen Seite, auf technischer Seite, am Anfang der Saison hat Intact ja, okay, Lorenzo Baldassare hat halt die Rennen gewonnen, aber Intact war als Team einfach das stärkste Team. Und sie hatten sich damals einen Vorteil bei der Motorbremse, bei der elektronischen, erarbeitet. Die anderen Teams haben das natürlich jetzt auch schon gecheckt und da gibt es jetzt keinen Vorteil mehr. Ja. Und das andere ist, mit dem neuen Reifen haben sie immer noch nicht das perfekte Setting gefunden, fühlen sich noch nicht beide Fahrer nicht optimal wohl. Und es wird halt extrem viel getüftelt. Aber Jürgen Ling hat auch gemeint, dass sich beide Fahrer einfach auch zu viel auf die Gegner konzentriert haben. Dass ein Lüthi viel zu sehr den Alex Marquez im Kopf hat und sich auf ihn konzentriert hat, anstatt auf sich selbst zu schauen und schauen, dass er eben aus seinen Möglichkeiten das Beste rausholt und dass man da ein bisschen abgelenkt wird. Weil wenn du in der Moto 2 nicht hundertprozentig alles passt, dann bist du 2/10, 3/10 langsamer, dann bist du aber gleich 10. Ja, und das ist eigentlich die Situation, die wir hier sehen. Und Jürgen Ling hat gemeint, das muss sich das ganze Team zusammenreißen, auch natürlich die ganzen Mechaniker, Crew Chiefs und so, weil sie waren in der Teamwertung, haben sie sehr lange angeführt. Und das bringt natürlich auch einen gewissen Druck aufs ganze Team mit sich. Und daran sind sie vielleicht, das ganze Team, nicht nur jetzt die Fahrer, auch gescheitert. Aber am Ende müssen sie natürlich die Fahrer umsetzen. Und ja, Ling mahnt das jetzt ein, dass sie wirklich auf sich schauen müssen, sie auf sich konzentrieren sollen, die WM komplett vergessen sollen, sondern einfach jetzt wieder gutes Gefühl finden, Spaß haben beim Fahren und dann läuft es ja wieder, weil sie sind ja nicht vom Speed weit weg. Es fehlt nicht viel, aber eben es fehlt dieses letzte bisschen und das sind laut Ling die Gründe, warum es jetzt in den letzten Wochen nicht so gut gelaufen ist.
Und noch sind es ja nur 35 Punkte zwischen Alex Marquez und Tom Lüthi. Da ist also noch durchaus ein bisschen Zeit, das aufzuholen in den letzten 6 Rennen. Du hast ihn eben schon erwähnt, Marcel Schrötter ist auf Platz 14 gefahren. Ruben, der wird ganz froh sein, wieder von der Insel runterzukommen, oder? Das ist ein blödes Wochenende für ihn gewesen.
Ja, Gerald hat es ja schon relativ gut zusammengefasst. Es ist ja wirklich jetzt nicht nur dieses Wochenende gewesen, sondern auch bei ihm ja schon seit längerer Zeit diese Phase, dass die Ergebnisse nicht mehr wirklich passen. Er hatte natürlich das Podium zwischendurch drin am Sachsenring, aber wirklich davon abgesehen, wenn man sich mal seine Ergebnisse anschaut, das ist halt irgendwo so am hinteren Ende der Top 10 und das ist halt verglichen mit den Ergebnissen, die er noch in den ersten Rennen eingefahren hat, deutlicher Abfall nach unten. Auch da glaube ich, dass das, was Gerald gerade gesagt hat, oder was Jürgen Ling vielmehr gesagt hat, dass das auch eine Kopffrage ist. Ich glaube, da ist auch tatsächlich was dran bei Marcel Schrötter. Es gab ja diese Diskussion im letzten Jahr schon immer, als es für ihn eben darum ging, dass er gefühlte Ewigkeiten auf dieses erste Podium warten musste. Dann hatte man eben wirklich jetzt gerade zu Saisonbeginn 2019 das Gefühl, dass dieser Knoten im Kopf geplatzt ist. Ist dann in den ersten 3 Rennen 2-mal aufs Podest gefahren. Und vielleicht ist es jetzt wirklich einfach auch wieder ein Faktor geworden, dass man eben unter anderem mit den Reifen immer noch nicht so wirklich klarkommt und das belastet dich ja nach einer Zeit dann auch als Fahrer, wenn du weißt, du kannst eigentlich bessere Ergebnisse einfahren und er hat es ja dann, wie gesagt, eben auch am Sachsenring nochmal gezeigt mit diesem 3. Platz und umso mehr tut es natürlich weh, wenn du dann einfach merkst, obwohl du eigentlich ja die Ergebnisse drin hast, aber sie nicht abrufen kannst und ja, das führt, glaube ich, dann tatsächlich dazu, dass man vielleicht im Kopf auch ein bisschen zu sehr blockiert ist, vielleicht ein bisschen zu sehr möchte und das sind eben genau die Dinge, die Gerald gerade auch schon angesprochen hat. Nichtsdestotrotz natürlich am Ende des Tages Marcel Schrötter wieder bester Deutscher, dürfen wir auch nicht vergessen, auch wenn es natürlich kein gutes Wochenende für ihn war, aber er ist ja momentan nicht nur in der Moto2, sondern eben, weil es momentan keinen deutschen MotoGP-Fahrer gibt, wirklich ja auch unser deutsches Aushängeschild in der Weltmeisterschaft, das muss man ganz klar so sagen und ja, auch wenn sich das jetzt alles ein bisschen negativ anhört, unter dem Strich fährt er ja nach wie vor eine gute Saison. Das darf man ja dabei auch nicht vergessen.
Eine Geschichte noch, 24. ist Philipp Oettel geworden, 26. Lukas Tulowitsch, 53 Sekunden hinter der Musik. Gerald, ihr habt einen Artikel geschrieben über Lukas Tulowitsch, dass er nach wie vor dann auch die Unterstützung des Teamchefs hat, beziehungsweise des Teams. Woran liegt es, dass Lukas Tulowitsch im Moment nicht seine Leistung abrufen kann, beziehungsweise die Leistung, die er meint, für die imstande sein zu können?
Ja, wenn wir auf die gesamte Saison zurückblicken, bis auf ein, zwei Ausnahmen, ist er meistens in diesem Bereich zu finden gewesen. Aber natürlich belastet ihn das Problem oder die Tatsache, dass nächstes Jahr das Kiefer-Rennteam keinen Startplatz mehr bekommt. Damit ist Kiefer Racing draußen. Und das heißt auf der anderen Seite, Lukas Tulowitsch ist auch draußen aus der Weltmeisterschaft. Weil es gibt kein anderes Team, das ihn jetzt verpflichten würde. Und man weiß natürlich nicht, was er überhaupt jetzt im nächsten Jahr machen wird, ob er irgendwann mal wieder in Spanien fahren wird oder so. Weil im Endeffekt, wenn du jetzt einmal in seiner Situation draußen bist aus der Weltmeisterschaft, dann wirst du auch nicht mehr zurückkommen. Also das ist ziemlich klar und sehr wahrscheinlich, dass das seine letzte und einzige wirkliche Saison in der Weltmeisterschaft war. Und wenn du jetzt 19, 20 Jahre alt bist und eigentlich von der großen Rennkarriere träumst und merkst, da wird nichts mehr kommen, ja, so wie es laut momentanem Stand aussieht, dann ist das natürlich ziemlich, ziemlich belastend für einen, ja, menschlich gesehen.
Ja.
Ich glaube, das können wir alle nachvollziehen. Weil es geht ja auch wirklich darum, was macht er in Zukunft? Ja? Ist er Rennfahrer dann irgendwo anders? Zahlt sich überhaupt aus, nach Spanien wieder zu gehen? Oder ist die Langstrecken-WM vielleicht eine Möglichkeit, aber auch wenn du jetzt in die Superbike- oder Supersport-WM gehst, dort ist das Fahrerfeld riesengroß, da musst du auch Geld mitbringen. Es gibt jetzt auch jetzt nicht wirklich deutsche Teams, die jetzt nach Lukas Tulowitsch schreien und warten, dass er kommt. Und was machst du dann überhaupt in deinem Leben sonst, wenn es jetzt nicht mit der Rennkarriere weiterklappt? Also das sind natürlich alles Fragen, die einen den jungen Menschen halt natürlich belasten. Und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Und ja, Jochen Kiefer hat eben gemeint, sie müssen jetzt schauen, dass er diese Blockade aus dem Kopf wieder rauskriegt, dass er die nächsten Rennen einfach genießt, dass er da wieder in Schwung kommt und einfach noch die letzten Rennen in der Weltmeisterschaft, so wie es zurzeit eben aussieht, einfach genießt und das Ganze als Erlebnis, als positives Erlebnis halt für sich, für die Zukunft mitnimmt.
Alex Marquez führt in der Fahrerwertung der Moto2 mit 181 Punkten vor Augusto Fernandez, Tom Lüttich, Jorge Navarro, die alle drei 146 Punkte haben, 35 Punkte Vorsprung also von Alex Marquez, der an diesem Wochenende gestürzt ist. Fernandez gewinnt vor Jorge Navarro und vor Brad Binder, der mit 125 Punkten im Moment auf Platz 5 ist. Und dann haben wir noch die Moto3 gehabt und das war wieder mal ein spektakuläres Rennen und Marcos Ramirez hat zum zweiten Mal in dieser Saison ein Rennen gewonnen. Er gewinnt vor Tony Arbolino und Lorenzo Dalla Porta und Aaron Canet ist am Ende 13. geworden und über Aaron Canet müssen wir gleich noch sprechen, aber als erstes würde ich gerne, Ruben, über Lorenzo Dalla Porta sprechen, der bis zur vorletzten Runde eigentlich so aussah, als würde er das Rennen gewinnen können, aber dann gab es nochmal eine ganz wilde Schlussphase und dann ist er nochmal von Arbolino und von Marcos Ramirez überholt worden. Was war da los in den letzten beiden Runden?
Also du bist ja ganz schön mutig, dass du in der Moto3 schon eine Runde vorher dich auf den Sieger festlegst, weil das ist gerade in der Klasse immer ein großes Risiko. Also ja, das war eine typische Moto3-Schlussphase und das ist ja auch gerade das Schöne an der Klasse. Wenn du halt so ein typisches Moto3-Rennen hast, dann ist es ja wirklich so, dass du eigentlich bis zum letzten Sektor oder halt wirklich auch wie hier jetzt wieder bis zur letzten Kurve nicht weißt, wer das Ding am Ende gewinnt. Tatsächlich, Lorenzo Dalla Porta, auch wenn er in Anführungszeichen nur Dritter geworden ist, ist er eben aufgrund dieser Situation mit Canet ja am Ende trotzdem eigentlich der große Sieger, weil er eben in der WM seinen Vorsprung deutlich ausbauen konnte. Und natürlich hätte er das Ding am Ende lieber gewonnen, aber ich glaube eben aufgrund dieser Umstände mit Canet, dass der nur 13. geworden ist am Ende, kann er mit diesem Ergebnis sehr, sehr gut leben.
Ja, über die Moto3 bzw. über Aaron Canet müssen wir sprechen, weil der war anfangs des Rennens dann auf Platz 30 und hat sich noch vorgefahren auf Platz 13. Gerald, er hat am Ende 3 Punkte gerettet und müsste eigentlich mit besten Laune da weggefahren sein aus Silverstone, weil diese 3 Punkte, die waren so nicht abzusehen nach der ersten Runde.
Ja, die Aufholjagd war natürlich stark, ja, also das muss man schon sagen. Da hat er schon eine echt coole Leistung gezeigt und Fahrer überholt und ist richtig gut durchs Feld gekommen. Auf der anderen Seite sein Qualifying war nicht gut. Ja, du bist im Mittelfeld, ist er gestartet. In der Moto3 geht es noch verrückter zu als in der MotoGP, wo wir schon vorhin drüber geredet haben, dass du weit vorne starten musst, um dich aus irgendwelchen Problemen, die du gar nicht beeinflussen kannst, raushalten kannst eben. Canet ist einfach unschuldig in einen Sturz verwickelt worden. Ja, der Albert Arenas ist weggerutscht. Und Canet war auf der Außenseite der Kurve und ist einfach abgeräumt worden. Da konnte er absolut nichts dafür, aber wie gesagt, wenn du im Mittelfeld startest, im Mittelfeld unterwegs bist, dann kann so etwas immer passieren. Qualifying hätte besser sein müssen, ja, ist einfach ganz klar die Erkenntnis daraus. Aber okay, er hat dann nachher die Aufholjagd gezeigt und dadurch, dass Dallaporta dann nicht gewonnen hat und er doch noch WM-Punkte geholt hat, ist das jetzt wieder... In okay, ja, Schadensbegrenzung, 14 Punkte Abstand ist jetzt nicht groß, aber vor dem Rennen war es ein Punkt Abstand und die WM-Führung hat er erst in Österreich verloren. Also im Moment schlägt das Pendel wieder, auch aufgrund Umständen, die jetzt Dallaporta jetzt nicht alles selber in der Hand hat, oder Canet nicht immer selber in der Hand hatte, jetzt wie dieser Crash, ein bisschen Richtung Dallaporta, ja. Aber es bleibt spannend auf jeden Fall, ja.
Marcos Ramirez hat das Rennen gewonnen vor Tony Arbolino und Lorenzo Dallaporta. Aaron Canet, wie gesagt, auf Platz 13 gefahren. Lorenzo Dallaporta führt mit 14 Punkten Vorsprung in der Gesamtwertung vor Aaron Canet. 133 Punkte hat Tony Arbolino, 118 Punkte Nicolò Antonelli und Marcos Ramirez dann auf Platz 5 mit 114 Punkten. Diese fünf Fahrer haben so in den letzten Wochen dann so ein bisschen das Geschehen in der Moto3 beherrscht. Ruben, wir haben eben schon gehört, zwei Testtage gibt es jetzt am Ende der Woche. Wir haben jetzt 3 Wochen Pause bis zum nächsten Grand Prix in Misano. Was passiert sonst noch? Passiert sonst noch was in den nächsten 2 Wochen dann?
Ja, man wird vor allem die Zeit nutzen, um sich nochmal zu erholen. Natürlich, weil Gerald hat es schon angesprochen, es steht ja danach die Asientour an. Und wenn man sich mal den Kalender anschaut, wir haben also jetzt diese 3 Wochen Pause, die man dann eben wirklich auch braucht, außer zum Testen, um sich eben nochmal ein bisschen mit frischer Energie vollzutanken. Denn danach geht es dann sofort Back-to-Back, also 2 Rennen in Folge. Erst Misano, dann Aragon, dann nochmal eine Woche Pause. Und danach beginnt eben diese brutale Asientour, wo es ja dadurch, dass es jetzt seit letztem Jahr noch den großen Preis von Thailand gibt im Buriram, wo du wirklich 4 Rennen in 5 Wochen hast. Also das ist wirklich ein brutales Programm, dann Anfang Oktober bis Anfang November. Und insofern werden die Piloten da natürlich jetzt auch ihre komplette Kraft brauchen. Gerade wenn ich auch an Fahrer denke, wie zum Beispiel Jorge Lorenzo, über den wir ja noch gar nicht gesprochen haben heute, aber das vielleicht am Ende nochmal kurz, um das einzuflechten. Bei dem ist es jetzt ja wirklich fast ein Jahr her, seitdem der mal komplett verletzungsfrei gefahren ist. Das war ja genau dieses Rennen in Aragon vor 11 Monaten, wo er sich damals zum ersten Mal verletzt hat. Und er ist ja im Prinzip seitdem nicht mehr wirklich fit geworden. Und das zeigt eben, wie brutal dieser Kalender ist. Und das ist eben genau jetzt auch diese Phase, in der sich dann auch tatsächlich Meisterschaften entscheiden können. Weil wenn du dich jetzt, sei es beim Test oder sei es an einem Rennwochenende verletzt, dann hast du halt wirklich die Situation, dass du im schlimmsten Fall ja diese komplette Asientour, das sind 4 Rennen, auslassen musst. Und dann muss man sich halt am Ende nicht mehr darüber unterhalten, dass man in der Weltmeisterschaft noch irgendwelche Ansprüche anmeldet. Und das ist halt gerade für die kleineren Klassen, wo die Titelkämpfe ja wirklich noch sehr offen sind, sehr entscheidend. Also insofern drücken wir da einfach mal alle Daumen, die wir haben, dass alle Fahrer jetzt durch diese nächsten Wochen und Monate wirklich gut durchkommen.
Und dann sprechen wir nämlich in 3 Wochen über das Rennen in Misano und werden dann hier die neue Ausgabe der Schräglage aufnehmen. Das waren Gerald Dierenbeck und Ruben Zimmermann von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com mit ihrer Expertise und ihren Einschätzungen zum Rennen von Silverstone. Euch beiden vielen Dank.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Und ansonsten folgt motorsporttotal.com auf den verschiedenen sozialen Medien beziehungsweise setzt euch das unter die Bookmarks motorsporttotal.com. Eine bessere Seite findet ihr nicht zum Motorsport. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den motorsporttotal.com-Experten Gerald Dierenbeck und Ruben Zimmermann. Auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.